Katastrophal ist die humanitäre Lage im Gazastreifen. Das sehen wir jeden Tag im Fernsehen. Katastrophal ist sie aber auch im Ostkongo, in Äthiopien in Teilen, im Sudan besonders schlimm. Die weltweiten Notlagen, sie nehmen zu. Aber das Geld, um sie zu lindern, das wird immer knapper. Weltweit werden die Mittel gekürzt, vor allen Dingen von den USA. Weltweit größter Finanzier von Entwicklungsleistungen. Sie kürzen radikal, schließen ihre Entwicklungsagentur USAID gleich ganz. Aber andere treten auch kürzer. Großbritannien kürzt, Frankreich kürzt, die Niederlande kürzen und Deutschland kürzt auch. Die Etats vom Auswärtigen Amt, vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sind am stärksten von den aktuellen Haushaltskürzungen 2025 betroffen. Im kommenden Jahr kann es weitergehen. Nicht nur Hilfsorganisationen sagen, das ist das falsche Signal zum falschen Zeitpunkt. Also, wie kann Zusammenarbeit künftig finanziert werden mit dem globalen Süden? Wie kann sie neu ausgerichtet werden? Wie positioniert sich da die deutsche Entwicklungspolitik? Darüber diskutieren wir heute im RBB24 Inforadio Forum mit unseren Gastgeber und Kooperationspartner der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Und für das zuständige Bundesministerium, das von diesen Kürzungen betroffen ist, ist die parlamentarische Staatssekretärin Bärbel Kofler von der SPD auf dem Podium. Herzlich willkommen. Auch an Claudia Roth, entwicklungspolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, vertreten in den entsprechenden Ausschüssen im Bundestag. Und Sie sitzen auch im Kuratorium der GIZ. Willkommen. Die Außensicht, wie diese Kürzungen vor Ort ankommen, darüber bin ich sehr froh, dass wir das heute haben. Auf dem Podium die Botschafterin von Kolumbien, Ihre Exzellenz Khadija Salazar Mejía. Herzlich willkommen. Und die Fachexpertise, was Entwicklungszusammenarbeit bringt, Nehmern und Gebern, kommt von Rainer Thiele vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Sein Forschungsschwerpunkt dort Afrika und die Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Sandra Schwarte. Herzlich willkommen. Also wo stehen wir? Von den Kürzungen war jetzt schon oft die Rede. Kürzungen und Reformen stehen weltweit an bei der Entwicklungszusammenarbeit. Und ich möchte den Fokus erstmal nicht auf Deutschland richten, sondern auf dieses weltweite Kürzen, vor allen Dingen in den USA. Wir haben es gesehen, wer es verfolgt hat, bei den Vereinten Nationen in New York. Die UN-Generalversammlung, da haben auch die USA mal wieder bekundet, dass sie kein Interesse haben aktuell an Entwicklungszusammenarbeit. Die UN steht vor großen Einschnitten, vor großen Reformen, die Deutschland auch mittragen will, mitgestalten will. Aber Bärbel Kofler, wie schmerzhaft erstmal sind diese Einschnitte weltweit durch den Wegfall des größten Finanziers?
Also ganz, ganz wichtig ist festzuhalten, dass einerseits die Summe, die wegfällt, dramatisch ist, aber auch die Bereiche, in denen gekürzt wird. Ich denke an den Gesundheitssektor. Die USA waren einer der größten Geber im Gesundheitssektor. Und wenn dort von einem Tag auf den anderen Tag die Mittel fehlen, dann kann man sich vorstellen, Kinder bekommen keine Impfung mehr. Es gibt Menschen, die Langzeitmedikamentation brauchen oder zum Beispiel AIDS-erkrankte Menschen. All diese Medikamente können nicht mehr erneuert werden, werden nicht mehr gegeben. Es ist wirklich dramatisch. Das zeigt aber auch, wie viel die Zusammenarbeit eigentlich bewirkt für Menschen. Wenn man merkt dann mit dem Wegfallen von USAID, dass von einem Tag auf den anderen die Mittel fehlen. Es ist zum Teil ein Problem, wenn es um die Fragen der Ernährung geht. Auch dort von einem Tag Unterstützung weggefallen. Mhm. Zum Teil absurd, dass Nahrungsmittel vernichtet wurden, weil sie nicht mehr ausgeliefert werden durften. Also es ist wirklich dramatisch. Plus auch die Menschen, die ja gearbeitet haben in diesen Bereichen, die auch sich selbst und ihre Familie nicht mehr ernähren können. Es ist dramatisch, es ist globalpolitisch falsch, weil man auch zeigt, dass man nicht die Verantwortung gemeinsam tragen möchte. Und es ist für die Menschen aus humanitären Gründen eine Katastrophe.
Nun sagte ich ja schon, die USA sind ja nicht die einzigen, die kürzen. Claudia Roth, aus Ihrer Warte, wie weit reicht die Solidarität der reichen Länder überhaupt noch?
Also ich glaube, wir erleben einen ziemlich dramatischen Paradigmenwechsel, was Entwicklungszusammenarbeit angeht. Auch leider im Koalitionsvertrag, im neuen Koalitionsvertrag in der Bundesregierung. Es geht gar nicht mehr so sehr um gemeinsame Interessen, sondern plötzlich geht es nur noch um das eigene Interesse. Es geht um Werte und Interessen, aber die Interessen sind vor den Werten vorgelagert. Und ich verstehe wirklich nicht, wie man in einer Zeit, die so dramatisch von Krisen, von Konflikten, von Kriegen, ist ja nicht nur ein Krieg, geprägt ist, von Hass, von Hetze, von Gewalt, von Angriff auf die Demokratien weltweit, ausgerechnet in diesem Bereich kürzen kann. Das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Und wenn unser Bundeskanzler zu Recht den Anspruch erhebt, er möchte eine führende Rolle spielen in der Außenpolitik, dann ist es auffallend, dass der Begriff der Entwicklungszusammenarbeit in keiner seiner Reden, die ich zumindest aufmerksam verfolgt habe im Bundestag, überhaupt vorkommt. Und wenn ich sage Paradigmenwechsel, dann ist es auch so ein Stück weit so ein Rollback, nicht vom BMZ, aber es ist ein Rollback in so eine Zeit, wo Norden und Süden voneinander getrennt war. Es ist nicht nur, was Frau Kofler ja zu Recht gesagt hat, was die Streichungen auch im deutschen Etat bei der Gesundheit angeht, bei der globalen Gesundheit. Da geht es um Menschen, das geht um Infektionen, 9 Millionen, die wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten sind. Tausende von Menschen, die daran ihr Leben verlieren werden, sondern es geht auch um eine, aus meiner Sicht, total strategischen Fehler. Wir brauchen in dieser Welt Partnerschaften, und zwar Partnerschaften, die wirklich auf einem gemeinsamen Interesse basieren, und sozusagen Nord-Süd wieder zu denken oder nur noch in dieser Kategorie zu denken, lässt Kontinente abseits, und das ist falsch. Ich meine, ehrlich gesagt, wir könnten von Afrika ziemlich viel lernen. Das sind nicht nur diejenigen, die dringend Hilfe brauchen, sondern die könnten uns auch ziemlich viel unterstützen und helfen. Und deswegen finde ich es politisch ein fatales Signal, und ich hoffe sehr, dass wir im Haushaltsverfahren, eigentlich ist ja der Bundestag der Ort, wo der Haushalt beschlossen wird, dass wir tatsächlich zusammen das tun können, was der Bundesaußenminister gebeten hat oder eingefordert hat, was die Ministerin Rim Alabadi Radovan gebeten oder eingefordert hat, dass wir im Haushaltsverfahren tatsächlich daran was ändern. Aber dann muss man diesen Paradigmenwechsel wieder zurückdrehen, und es muss wieder um eine Zusammenarbeit gehen, die global denkt und nicht nur im eigenen Interesse oder im Norden.
Da lassen Sie uns später darüber sprechen, im Detail, wie man da etwas verändern kann. Ich möchte erstmal die Außenperspektive mit reinholen. Was denn das macht, dieses weniger Geld, dieses weniger Engagement, dieses weniger an Solidarität? Wir blicken nicht nach Afrika, sondern nach Kolumbien in diesem Fall, Botschafterin Salazar Mejia, Sie leben in einem Land, wo es auch Millionen Binnenflüchtlinge gibt, also Menschen, die vor Gewalt aus ihrer Heimatregion geflohen sind. USAID war mit vielen Projekten vertreten. Deutschland, auch die GEZ, ist ein Partner in Ihrem Land. Also welche Rolle spielt es, dass jetzt diese Unterstützung wegbricht in manchen Bereichen?
Ja, Kolumbien war das unter den 15 Ländern der Welt, wo USA am meisten Entwicklungszusammenarbeit über USAID gebracht hat, circa 650 Millionen Euro. Die Region, Sie wissen, Kolumbien ist dreimal so groß wie Deutschland, und dann in Hauptstädten, große Städten ist das natürlich nicht so stark zu bemerken. Aber das, was Staatssekretärin Kofler erwähnt hat, wir sind sehr, sehr betroffen in Regionen wie Chocó. Insbesondere was die Projekte, was Gesundheit angeht, sind sehr, sehr stark betroffen von diesen ganzen Kürzungen. Das Timing war auch ein großes Problem, weil natürlich müssen wir uns umstellen. Und dann alles von heute auf morgen hat natürlich fatale Auswirkungen auch für die Planung, für die Bürgermeisterämter etc. Und ich denke, es war ein Weckruf auch für uns, weil wir dachten, dass nach der Pandemie die Welt und wir auch als Land gelernt hätten, dass wir global denken müssen, weil wir global vernetzt sind. Eine Pandemie kann man nicht alleine bewältigen, haben wir gesehen. Und Armut kann man auch nicht alleine bewältigen. Und Wachstum und Frieden
vor allem, Kolumbien muss leider viel davon erzählen, kann man nicht alleine bewältigen. USA ist das erste Geberland, Deutschland das Land Nummer zwei, aber ich möchte auch hier etwas beibringen, weil es gibt sehr viele Mythen auch und sehr viele Falschinformationen bezüglich Entwicklungszusammenarbeit. Man denkt immer, dass wir Länder wie Kolumbien, wir sind ein Middle-Income-Country, also Mitteleinkommen, dass wir mit einem Hut kommen und nur Geld wollen. Wir sind auch ein Geberland, nicht nur ein Empfängerland der Entwicklungszusammenarbeit, weil wir wissen auch, dass es andere Länder gibt, die auch unsere Unterstützung brauchen. Ich kann Ihnen später auch Beispiele nennen, ganz gezielt. Und zwar, wir geben auch gezielt diese Gelder. Aus natürlich Interessen gibt es auch, sehr wichtige Impacts, also sehr viele gute Auswirkungen der Entwicklungszusammenarbeit, wenn man mit den Ländern Außenpolitik auch macht und das zusammen verbindet. Interessen kann man auch in eine andere Art und Weise verbinden. Und die Entwicklungszusammenarbeit kann sowas auch zeigen.
Rainer Thiele, dann sagen Sie uns doch mal, welche positiven Auswirkungen das hat, beziehungsweise wenn Geberländer und Nehmerländer von Entwicklungszusammenarbeit profitieren, was Sie ja sagen, was riskieren die USA dann durch diesen radikalen Rückzug, was riskiert Deutschland durch die Kürzungen?
Also es gibt, wir haben eine Studie veröffentlicht, wo wir gezeigt haben, dass in ganz vielen Bereichen die Interessen der westlichen Geber und der Nehmerländer durchaus kongruent sein können. Also dass Entwicklungszusammenarbeit zu verstärkten Beziehungen zwischen den Ländern im wirtschaftlichen, aber auch in der Sicherheit führt. Und unser Petitum ist, dass Sie sprachen gerade von Paradigmenwechsel. Und wir plädieren schon für einen Paradigmenwechsel, dass man diese Interessen beider Seiten in der Entwicklungszusammenarbeit stärker berücksichtigt. Also in der Vergangenheit war es eher so, dass auf die humanitären Bedürfnisse in erster Linie abgestellt wurde, was ich gut finde, dass darauf abgestellt wird. Das muss man. Das ist das Hauptziel der Entwicklungszusammenarbeit. Aber in der Bevölkerung, bei uns wird zunehmend, also in Umfragen wird klar, dass das alleine nicht reicht. Und das heißt, wir müssen unsere Eigeninteressen durchaus auch formulieren. Die wurden immer formuliert, aber in einer systematischen Weise, dass man bei Entwicklungsprogrammen und Projekten immer denkt, es gibt einen Nutzen für die Entwicklungsländer und möglicherweise über viele verschiedene Kanäle auch für die Industrieländer. Also beispielsweise mehr Sicherheit, indem man bei der Anpassung an den Klimawandel hilft.
Dann, oder Fluchtursachen bekämpfen. Das war ja auch immer etwas, was das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit immer nach vorne gestellt hat in den vergangenen Jahren. Da wurden viele Mittel dafür locker gemacht. Das scheint jetzt keine Rolle mehr zu spielen.
Ja, was mich wundert, weil die Argumente sind immer noch dieselben und die haben Gewicht. Also es ist durchaus möglich, mit Entwicklungszusammenarbeit in bestimmten Bereichen Fluchtursachen zu bekämpfen. Also nicht im großen Maßstab, aber wenn man Menschen eine Zukunftsperspektive eröffnet, indem man Schulen baut, indem man Gesundheitssysteme verbessert, indem man auch gut bezahlte Arbeit durch Berufsbildungsprogramme ermöglicht, dann kann man durchaus auch Fluchtursachen bekämpfen mit Entwicklungszusammenarbeit und hat dann gleichzeitig auch einen positiven Entwicklungseffekt. Also das ist ein klassisches, aufgeklärtes, beiderseitiges Interesse.
Dann lassen Sie uns auf die deutsche Entwicklungszusammenarbeit und wie sie finanziert werden soll, ein bisschen genauer auf die Mittelkürzungen und die Folgen schauen, Bärbel Kofler. Ich habe mir die Bundestagsdebatten über die Haushalte in den vergangenen beiden Wochen sehr genau angehört und eine Stimme aus der Union war dort zu hören, die sagte, es sei vermessen zu glauben, der deutsche Entwicklungsetat, egal ob 10 oder 12 Milliarden, wir waren auch schon mal bei 13,8 Milliarden, würde ein Game Changer sein, also ein echter Grad, um eine schlechte zu einer guten Welt zu machen. Spielt also deutsche Entwicklungszusammenarbeit eine untergeordnete Rolle heute?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sehr, sehr genau auf das geschaut wird, was Deutschland macht. Im Übrigen auch im Kontext der Europäischen Union, zum Beispiel bei anderen Gebernationen oder im multilateralen Bereich. Es wird auch, wie Frau Botschafterin gesagt hat, auch sehr genau geschaut, was in den Partnerländern passiert. Denn ich glaube, der Denkfehler ist, dass man glaubt, der eine Euro im Haushalt soll die ganze Welt ändern. Es ist eigentlich die Zusammenarbeit, die mit diesem Euro zusammengeht, das Engagement, der Austausch miteinander, der am Ende des Tages systematisch zu Veränderungen führen kann. Ich mache mal ein Beispiel. Wir sind in einigen Ländern unterwegs, das hört sich nicht sehr spektakulär an, aber wir sind in 30 Ländern unterwegs, wo wir einen echten Austausch machen mit den Ländern, und zwar auch technisch, wie die Länder selbst zu Eigeneinnahmen gelangen können. Also ihre eigenen Steuereinnahmen, und zwar nicht durch Mehrwertsteuer, sondern durch progressive Einkommensteuer, wirklich erhöhen und verbessern können. Das transparent machen dann, mit einer offenen Budgetlegung, einer transparenten, und damit dann zu der Möglichkeit kommen, selbst das Geld für das einzusetzen, was Sie selber am nötigsten erachten. Und das passiert auch mit durchaus nicht sehr großen Mitteln über die Entwicklungszusammenarbeit, ist aber systematisch wirkend. Oder das Thema, das mit Gesundheitssystemen angesprochen worden ist. Wir arbeiten mit Partnerländern, mit unseren Durchführungsorganisationen, mit anderen europäischen Partnern, mit multilateralen Partnern zusammen, systematisch die Länder zu unterstützen, Zugang zu Gesundheitsversorgung zu verbessern. Also in den eigenen Ländern auch Systeme aufzubauen, damit das nachhaltig trägt. Oder ein ganz praktisches Beispiel, weil das Thema Hunger und Flucht ja oft in Kontext gesetzt wird. Wir haben mit UNICEF und Welternährungsprogramm zusammen in der Sahelzone ein Programm, wo es um Transformation, Anpassung an den Klimawandel von Agrarsystemen geht. Das führt dazu, dass die Dörfer, die da mitmachen, 80% dieser Dörfer sind nicht mehr angewiesen auf humanitäre Hilfe. Sie können sich durch diese Programme nachhaltig selbst ernähren. Und in der Zusammenarbeit mit UNICEF gehen mehrere hunderttausend Kinder auch in die Schule wieder. Also das zeigt, man kann in dieser intelligenten Kombination mit den Ländern, das ist nicht von außen, sondern mit den Ländern gemeinsam entwickelt, auch systematische Dinge verändern.
Aber jetzt gibt es trotzdem eine Milliarde weniger in diesem Haushalt. Wer weiß, nochmal fast eine Milliarde im kommenden Haushalt. So ist zumindest der Plan, so wird es debattiert. Ganz konkret, diese Einschnitte, wo merken wir die?
Wir merken sie quer durch den Haushalt. Und ich sage ganz offen, es ist nicht nur die Schmerzgrenze erreicht, es ist auch inhaltlich falsch. Ich mache daraus keinen Hehl, ich halte diese Kürzungen inhaltlich für falsch, weil sie eben nicht systematisch an den Problemen ansetzen, die wir global miteinander haben. Und es wird sich in allen Bereichen auswirken, denn man kann Bereiche kaum ausnehmen. Wir haben ja über mehrere Jahre leider Kürzungen hinnehmen müssen im BMZ. Das heißt, wir sind auch an der Grenze dessen, was man noch irgendwie gestalten kann in einzelnen Titeln, sondern es wirkt sich leider, und ich betone wirklich leider, bei allen aus. Leider auch im Gesundheitsbereich mittlerweile, leider auch bei der Zivilgesellschaft. Das waren die Bereiche, die wir immer herausgenommen haben nochmal, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich total kontraproduktiv. Es wird sich überall auswirken, und ich sage das deshalb so deutlich, weil ich glaube, wir brauchen mehr Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit.
Claudia Roth, da gehen Sie mit.
Ich verstehe es einfach wirklich nicht. Es gab keine Regierung, die jemals so viel Geld zur Verfügung hatte wie die jetzige. Da haben wir Grüne ja auch dazu beigetragen, dass diese Sondermittel, dass es überhaupt aufgesetzt werden konnte. Und deswegen finde ich, ist das kein Sparhaushalt, der uns vorgelegt wird, sondern es ist eine politische Entscheidung. Es ist faktisch eine Depriorisierung eines Bereichs, der gerade jetzt aber gestärkt werden müsste. Ich meine, ich verstehe, natürlich kann Deutschland nicht alles kompensieren, was durch die Zertrümmerung von Trump bei USAID passiert ist. Aber dann nicht zu sagen, wir versuchen, was draufzulegen, es zumindest abzumildern. Oder es gibt eine richtig starke, vom Kanzler eine starke Initiative auf europäischer Ebene und sagen, wir müssen da reingehen, weil wenn wir nicht reingehen in das, was USAID jetzt offen hat, was nicht mehr da ist, dann gehen andere rein. Und das ist politisch auch ganz falsch. Deswegen ist es auch politisch und strategisch ein total falsches Signal, weil Russland, weil China, die gehen genau da rein. Die gehen rein. Und das heißt, in der Zeit, wo es der Kampf zwischen Demokratien und Autoritären ist, wird dadurch werden Räume freigegeben, die falsch sind. Und wenn ich mir anschaue, wo ich wirklich sage, warum in alles in der Welt zum Beispiel wird gekürzt bei der Klimafinanzierung. Wir haben die große Klimakonferenz, die in wenigen Wochen in Belém in Brasilien beginnt. Wir haben eine feste Zusage gemacht, dass Deutschland 6 Milliarden zur Verfügung stellt in einer Frage, die immer mehr zur Überlebensfrage wird. Da wird gekürzt. Wir erleben Hungersnöte, wie es noch nie da war. World Food Programm braucht dringend, dringend, dringend Mittel. Ausgerechnet da wird gekürzt. Und die UNO, wir haben die Reden von Trump und anderen erlebt, aber die von Trump, die ist ja, hat ja deutlich gemacht, es geht eigentlich um die Zerschlagung dessen, was wir brauchen in dieser einen Welt, die starken Vereinten Nationen. Und auch da wird gekürzt. Und deswegen hoffe ich sehr, dass der Finanzminister auch noch mal zu überzeugen ist, dass das politisch, strategisch und humanitär vollkommen falsch ist.
Lassen Sie uns, Botschafterin Salazar Mejía, einmal daran teilhaben, was das denn bedeutet, dieser Wegfall auch der deutschen Mittel ganz konkret. Vielleicht können Sie das an einem Beispiel festmachen, wo wir sehen, das macht Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel in Ihrem Land aus.
Ja, noch weiß ich nicht, wie die Kürzungen für Kolumbien aussehen werden. Deshalb sitze ich auch hier. Aber ich hoffe, also wir arbeiten mit Deutschland unheimlich gerne. Und ich muss wirklich hier sagen, nicht weil ich hier in diesem Haus sitze, dass die GZ und jetzt Reputation ist auch ein sehr wichtiges Thema geworden in der Außenpolitik. Also man wird mit verlässlichen Partnern arbeiten und heutzutage sucht man sich die sehr gezielt und sehr sorgfältig aus. Und mein Land macht das auch. Die GZ ist ein wichtiger Partner für uns, ist ein geschätzter Partner. Die Leute wissen, was USAID ist, aber die wissen auch in Kolumbien, was GZ ist. So, das sprechen wir anders aus, Hey Zeta, aber das ist ein Begriff, das ist bekannt. Was ist auch eine andere Perspektive, die ich bringen wollte, weil ich diese ganze Haushaltsdebatte natürlich Gott sei Dank hier nicht verfolgen muss, so viel. Sondern für uns, was bedeutet Deutschland? Sind rund 300 Millionen Euro pro Jahr für die Entwicklungszusammenarbeit. Es ist finanzielle und technische Zusammenarbeit, aber 80%, also 90%, 280 Millionen sind Kredite. Kredite, die Kolumbien sehr zuverlässig zurückzahlt. Wie jede Investition gibt es da Rendite. Die Rendite kommen nach Deutschland, die bleiben nicht in Kolumbien. Und ich möchte das sehr, sehr ausdrücklich sagen, weil es in der Gesellschaft manchmal den Eindruck entsteht, dass das auch geschenktes Geld ist. Mhm. Ist es nicht? Wir arbeiten zusammen zum Beispiel mit Deutschland in Transformationsprojekte. Manche zum Beispiel sehen wir, dass wir unsere Prioritäten auch besser entscheiden sollen für uns und zusammen mit unseren Partnerländern. Was sehen wir? Dass wir für die Zukunft mehr Wissenschaft mit einbeziehen sollen. Diese Wissenschaft zum Beispiel in Thema Biodiversität, wo Kolumbien so reich ist, in Thema Wasser, wo Kolumbien halt Nummer 6 sind, Wasserressourcen in der Welt, da brauchen wir. Und diese, es ist nicht nur Kredite, nur Geld, es geht um Wissen. Und Deutschland hat Technologie, hat bestimmte Sachen, die wir nicht haben. Aber wir haben auch ein Wissen, das wir teilen können und wollen und machen auch. Die indigenen Communities, die wissen unserer verschiedenen Fachkräfte, die auch zum Beispiel nach Deutschland kommen wollen, um sich auch auszubilden, aber auch um hier beizutragen. Und in diesem ganzen Zusammenhang, denke ich mal, soll der Dialog nach vorne gehen. Große Transformationsprojekte, die für beide Länder von Nutzen sind, wo die Leute auch Vertrauen haben und Akzeptanz haben, dass das kein geschenktes Geld ist, sondern eine Transformation, die positiv ist, für Frieden auch schaffen wird.
Claudia Roth, die Opposition im Bundestag sprach bei diesen Debatten auch über den Haushalt von einem schon lange nötigen Entideologisierung der Entwicklungspolitik. Der Weg weg vom Impetus des Helfers und Unterstützers hin zum gegenseitigen Profitieren. Sehen Sie da auch Bedarf?
Ja, gegenseitig ja, aber nicht einseitig. Und das ist ja das Problem, dass ich das Gefühl habe, Opposition ist ja nicht einer Meinung in diesem Bundestag. Und ich glaube, bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diese Sendung machen. Weil ich glaube, es braucht in unserer Öffentlichkeit auch wieder ein stärkeres Bewusstsein, warum Entwicklungszusammenarbeit wichtig ist und unsere Verantwortung ist und warum es auch in unserem Interesse ist. Also Sie haben vorher gesagt, ich gebe ein Beispiel, Fluchtursachenbekämpfung. Absolut richtig. Das tue ich aber, indem ich eigenständige Entwicklungen unterstütze, indem ich die Zivilgesellschaften unterstütze. Das tue ich nicht, indem ich jetzt Programme daran binde, ob sie Migrationsabwehr betreiben. Also es ist in unserem Interesse, weil Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit, Hungerbekämpfung ist Stabilitätspolitik, zivile Gruppen, Zivilgesellschaft unterstützen ist Demokratiepolitik. Und genau das brauchen wir in einer Welt, die in einem solchen Zerreißprozess ist, anstatt da zu kürzen.
RBB 24 Inforadio Forum in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit diskutieren wir heute, wie deutsche Entwicklungspolitik, wie deutsche Entwicklungszusammenarbeit sich neu aufstellen kann angesichts von Mittelkürzungen, nicht nur im deutschen Haushalt, sondern auch weltweit bei der Entwicklungszusammenarbeit. Wir reden darüber, welchen Schaden das anrichtet und auf welche andere Art und Weise wir vielleicht auch auf die Entwicklungszusammenarbeit künftig blicken müssen. Rainer Thiele, geben Sie uns doch Beispiele dafür, welchen positiven Impact und welchen geopolitischen Vorteil hat Deutschland, in diesen Bereich zu investieren?
Also das ist ganz einfach. Es gibt viele Bereiche, in denen die Entwicklungszusammenarbeit positive Effekte vor Ort hat. Das zeigen viele wissenschaftliche Studien, dass im Gesundheitsbereich sehr gute Ergebnisse erzielt werden, dass im Bildungsbereich oft sehr gute Ergebnisse erzielt werden.
Was heißt sehr gute Ergebnisse?
Sehr gute Ergebnisse heißt erstmal, dann kommen wir von der humanitären Seite erstmal, also dass vor Ort Gesundheitssysteme verbessert werden und die Menschen gesünder sind, länger leben. Die Kindersterblichkeit ist dramatisch gesunken in den letzten 30, 40 Jahren. Das ist nicht nur, aber auch der Entwicklungszusammenarbeit zuzuschreiben. Im Bildungsbereich hatten wir bei den sogenannten Millenniumszielen der Vereinten Nationen, da haben wir es fast überall erreicht, dass alle Kinder eine Grundschulbildung bekommen. Also da sind große Erfolge erzielt, die aber in der Allgemeinheit auch nicht sehr bekannt sind. Also ich glaube, da ist auch ein Kommunikationsproblem teilweise. Also es geht auch ein bisschen an Ihre Adresse. Also es gibt viel Positives auf der Seite der Effekte in den Nehmerländern. Und dann, Sie hatten China erwähnt oder Russland. Also das ist, glaube ich, geopolitisch müssen wir da mehr erklären, dass tatsächlich, wie Sie sagten, wenn wir rausgehen, China und Russland, die Türkei ist auch ganz aggressiv inzwischen und die Länder aus dem Mittleren Osten, die Vereinigten Arabischen Emirate, die füllen dann die Lücken. Und dann können selbst die hartgesottenen Eigeninteressenvertreter dann irgendwann merken die, dass auch für unsere geopolitischen Ziele dann, dass die unter Druck kommen und in Gefahr geraten. Also das muss man, glaube ich, also allein mit humanitären Gründen können wir es nicht schaffen, glaube ich, die Entwicklungszusammenarbeit zu begründen gegenüber der Bevölkerung, der steuerzahlenden Bevölkerung.
Bärbel Kofler, das sind doch gute Argumente, die man anbringen könnte, um den Etat wieder aufzustocken. Sehen Sie da in irgendeiner Weise noch eine Chance oder reden Sie da gerade gegen Windmühlen?
Ach, Chancen gibt es immer im Leben. Also ich glaube, man muss, solange Dinge nicht festgezurrt sind, muss man immer wieder darüber reden, dass es nötig ist und dass es gute Gründe gibt dafür, wurde ja gerade angeführt. Also ich sage mal so, wir haben auch in dem, was wir jetzt machen als BMZ, diesen einen Schwerpunkt Armut und Hunger bekämpfen und Ungleichheit. Also als nach wie vor einen zentralen Punkt. Und ich halte es auch für richtig und für wichtig. Im Übrigen hat auch das viel mit unserem eigenen Land zu tun. Wenn man die Nachhaltigkeitsziele sich anschaut, da geht es ja darum, in den Ländern und zwischen den Ländern Ungleichheit zu bekämpfen. Also wenn ich mir mal so die Vermögensbesteuerung in Deutschland anschaue, ich glaube, da wäre schon ein bisschen Musik drin, wenn man da mehr machen würde, um damit Ungleichheit im eigenen Land zu bekämpfen, aber auch international tätig zu werden. Also ich glaube, man muss über solche Sachen wieder reden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Zweite ist das, was angesprochen wurde, die globale Ebene. Was nützt es uns global? Also mal ganz ehrlich, so ein Virus fragt es auch nicht nach einem Pass und ob er gerade ein Visum kriegt. Also am Ende des Tages müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, es gibt Dinge, die können wir alleine in unserem Land nicht lösen. Und für all diese Sachen brauchen wir Zusammenarbeit und deshalb brauchen wir eben EZ, die ist prädestiniert dafür. Und dann gibt es ja den berühmten Punkt, den wir jetzt immer diskutieren, der auch im Koalitionsvertrag stark ist, wo man sagt, ja, was gibt es denn für wirtschaftliche Möglichkeiten? Und ich glaube, der Punkt ist der entscheidende. Es muss im gemeinsamen Interesse, im beiderseitigen Interesse, im multipolaren Interesse, wie auch immer sein. Das heißt, vor Ort muss was entstehen. Wenn man wirtschaftlich zusammenarbeitet, geht es darum, dass auch Ausbildung vor Ort ist und Wertschöpfungsketten vor Ort entstehen mit menschenwürdiger Arbeit. Das unterstreiche ich immer 10-mal, weil Klammer Lieferkette ist mir sehr, sehr wichtig, weil da kann man auch an Standards messen, das, was Ernst meint mit dem wechselseitigen Interesse. Und auf der anderen Seite auch bei uns natürlich ein Interesse dahinter ist und letzter Satz dazu, gibt eine schöne Studie jetzt nicht von Kiel, aber von der Uni Göttingen, die sagt, was in den letzten 10 Jahren das Thema EZ wirtschaftlich gebracht hat, zusätzlich zu dem, was sonst noch passiert ist, wird davon 9 Milliarden Euro gesprochen und 140.000 Arbeitsplätze, die bei uns gesichert werden. Ich sage das an der Stelle auch, weil natürlich ist Entwicklungszusammenarbeit auch ein positiver Türöffner, dass wir ein verlässliches Land sind, das mit einer vernünftigen Umgangsweise, partnerschaftlichen Umgangsweise und wechselseitigen Lernen und wechselseitigen Miteinander arbeiten möchte. Und das hilft. Das hilft auch in der Frage der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.
Mehr Unternehmen in die Entwicklungszusammenarbeit, auch eine Forderung der Union, die ich aus der Bundestagsdebatte mitgenommen habe. Mehr Wirtschaft auch als ein Reformprojekt, um die Entwicklungszusammenarbeit auch finanziell auf andere Ebene zu stellen. Botschafterin Salazar Mejía, wäre das etwas für Kolumbien?
Richtig, ja, ganz genau. Integration der Entwicklungszusammenarbeit Ökosysteme mit der Wissenschaft, das ist sehr wichtig für uns, mit der Wirtschaft und der Entwicklung. Und die Beispiele sind auch da. Also wir brauchen nicht in die Zukunft blicken, sondern vielleicht kennt man die nicht. In der maritimen Wirtschaft, ich nenne nur ein Beispiel, weil Sie auch aus Kiel kommen, in der maritimen Wirtschaft, die kolumbianische Marine ist deutscher Ursprung. Ich habe jetzt in Kolumbien zusammen mit der GIZ und mit dem SENA unser Dualbildungsinstitut für Fachkräfte, wo sie sich ausbilden, die Leute, ist auch deutscher Ursprung. Die Maschinen, die wir besucht haben, zum Beispiel dort, wir haben einen Simulator. Da haben sie gesagt zum Beispiel, dass diese Maschinen, die sind viel zu gut, die deutschen Maschinen, die halten sehr, sehr lange, die stehen da und daraus sind auch Geschäfte. Also wir haben U-Boote gekauft, die sind nicht billig, aus Deutschland. Es gibt auch andere Länder, wo wir die auch kaufen können zum Beispiel. Aber es entsteht durch ein Bildungsökosystem eine breitere gesellschaftliche Zusammenarbeit. Und das ist, was wir gezielt mit Deutschland jetzt gucken. Bioökonomie, gerechte Energiewende. Deutschland braucht Energie. Wir haben ganz viel Energie. Wir müssen das transportieren, wir müssen gucken und vor allem drüber, Demokratie und Frieden. Mit diesen Ländern, und das passt für Kolumbien und für Deutschland, wollen wir vielleicht mit einem anderen Namen, vielleicht sollte es nicht Entwicklung, weil man hat den Eindruck, das ist geschenkt. Ist nicht geschenkt, wir wollen auch nicht geschenkt. Und wir selber engagieren uns unheimlich sehr mit anderen Ländern, die nehmen wir auch mit in der Hand, auch mit unserem Interessen natürlich, dass die auch wachsen. Wenn wir alle zusammen wachsen, dann haben wir bestimmt keine Konflikte mehr.
Botschafterin, gerade in Südamerika stehen ja auch andere große Player, Schlange, China wurde schon genannt, die Türkei wurde ebenfalls genannt. Russland spielt da auch eine Rolle. Wenn sich Deutschland zurückzieht, sind das auch Partner für Kolumbien?
Also die Partner, die wir haben im Moment, sind die, die Sie am Anfang genannt haben, die größten in der Welt, die europäischen. Es kommen neue, genau die Sie erwähnt haben, unsere Kollegen und aus der Türkei, aus den Emiraten, aus Katar auch. Es kommen sehr viele neue Partner zu uns. Die sind alle willkommen. Aber für alle, genauso wie für Deutschland, gilt das Gleiche. Augenhöhe, Demokratie für uns, Umweltachtung. Wir sind ein sehr reiches Land an Umwelt. Das ist vielleicht ein Reichtum, das das wenige Länder auch haben. Und wir wollen auch es nicht für uns, sondern für die Welt auch erhalten. Und auch das Interesse, dass man Industriepolitik zusammen macht, auf eine nachhaltige Weise, also wo wir wirklich gemeinsam, und für alle gilt das Gleiche. Die Länder, die mit uns so partnern wollen, sind immer willkommen. Und für uns ist natürlich auch wichtig zu sagen, dass Frieden steht an erster Stelle. In Kolumbien müssen wir noch leider mit einem Konflikt von über 60 Jahren, und wir wissen, dass Krieg ist nicht der Weg. Also Konflikte sind schädlich für die Wirtschaft, für die Menschheit, für alles möglich.
Bärbel Kofler, dann blicken wir jetzt darauf, was an schmerzhaften Reformen dann auch ansteht. Die Bundesministerin sagte, dass sie priorisieren muss und priorisieren wird. Was heißt das? Was fällt weg? Wo wird der Fokus drauf gelenkt?
Ich möchte vorweg schon sagen, dass es nicht so ist, weil der Eindruck ja dann manchmal entstehen könnte, wenn man weniger Mittel hat und sagt, man priorisiert jetzt, dass alles, was man weglässt, irgendwie nice to have gewesen wäre oder man hätte es nicht gebraucht oder so. Dem Eindruck möchte ich widersprechen, weil wir schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr systematisch in ganz wesentlichen Bereichen, Gesundheit ist einer davon, Transformation von Agrarsystemen im Stichwort Klimawandel, Energiepartnerschaften, Sozialsicherung, Steuersysteme gearbeitet haben mit den Partnerländern.
Und aber wo wird jetzt reformiert? Wo wird jetzt priorisiert?
Aber das muss man einmal sagen, weil sonst bringt das ja nichts, wenn man über Reformen redet, wenn man gar nicht weiß, wo man steht am Tag. Das heißt also, wenn man Reformen macht, dann, und weil man das eben unter dem Aspekt des Kürzens machen muss, weil man nicht mehr Mittel hat, dann muss auch bei wesentlichen und wichtigen Dingen etwas nicht mehr passieren. Das heißt, man muss sich länderspezifisch, regional fokussieren oder bei Themen wie zum Beispiel beim Thema Gesundheit, die sehr wichtig sind, nicht mehr das zahlen, was man bisher eingesetzt hat. Das ist Teil dessen, was sein muss. Wir stehen aber am Anfang von dem Reformprozess, das möchte ich auch sagen. Und wir wollen das ja erst im Haus auch miteinander entwickeln. Was auf alle Fälle wesentlich sein wird, ist, dass wir dem Thema wirtschaftliche Zusammenarbeit, wie auch der Name unseres Hauses ist, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, nochmal eine größere Bedeutung beimessen, zu überlegen, was kann man da noch besser machen wie in der Vergangenheit, wo kann man da nochmal auch unterstützen, dass es einfacher wird für Privatwirtschaft, sich mit den entsprechenden Standards, über die wir gerade gesprochen haben, auch mit den Partnern zusammenzubringen. Also was kann man in dem Bereich machen? Das wird ein Reformstrang sein, an dem wir arbeiten. Und der zweite Reformstrang wird sein, was kann man noch besser mit anderen Partnern machen? Wenn es alleine schwierig ist, dann brauchst du Partner, mit denen du dich zusammenschließt. Und das gilt sowohl für die europäischen Partner, was machen wir mit unseren Partnerländern, mit denen, bei denen es auch schwierig ist. Und wir wollen uns bei der UN-Reform wirklich einbringen, um auch hier zu einer entwicklungsfreundlichen UN-Reform beizutragen.
Es gibt jetzt ja aber viele Hilfsorganisationen, die jetzt schon sagen, diese Kürzungen und die geplanten Kürzungen, die sorgen jetzt schon dafür, dass wir unsere Projekte einstellen und uns aus Ländern und Strukturen ganz zurückziehen müssen. Rainer Thiele, es gibt aber auch Stimmen, die sagen, dass es in den vergangenen Jahren oft ein zu viel an Mitteln gegeben hat, etwas zu breit mit der Gießkanne, etwas zu breit aufgestellt auch von den Organisationen. Könnte nicht auch ein weniger für eine Chance sein für notwendige Reformen?
Also ich will das nicht ganz abstreiten. Also zunächst mal ist ja diese Einschnitte kommen jetzt sehr, sehr schnell. Also die Länder, um die es geht, die haben überhaupt keine Zeit, sich daran anzupassen. Also beispielsweise die von stark von AIDS betroffenen Länder, die jetzt nicht die Möglichkeiten haben, einen Ersatz für USAID in der Medikamentenverschaffung durchzuführen. Also das ist, glaube ich, der Punkt, den wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen. Also die kurzfristigen Schmerzen sind da. Also da kann man gar nichts mehr machen. Also da kann Bill Gates ein bisschen einspringen, können die Deutschen ein bisschen einspringen, aber es wird trotzdem mehr Kinder werden sterben. Also das ist einfach so. Und mittelfristig ist es natürlich schon so, dass viel mit der Gießkanne gearbeitet wurde. Ich will jetzt gar nicht nur von Deutschland reden, sondern insgesamt in der EZ ist relativ wenig Koordinierung der Geber hat stattgefunden. Ist in allen Ländern präsent oder in fast allen Ländern präsent. Da muss man überlegen, also die Haushaltszwänge, die werden uns nicht verlassen. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 5 Jahren Aufwüchse bei den Etats haben werden. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen in der augenblicklichen politischen Lage. Und dann muss man halt überlegen, was sind Möglichkeiten, Ressourcen zu bündeln. Vielleicht können sich auch die Geber, also so Koalitionen der Willigen bilden. Die Japaner sind immer noch sehr, sehr aktiv beispielsweise, dass man mit denen in bestimmten Bereichen zusammenarbeitet, in anderen Bereichen mit den Skandinaviern. Also da würde ich sagen, da muss man kreativ sein. Und es sind am Ende harte Entscheidungen zu treffen. Das wird vielleicht heißen, dass man Länder, in denen die Rahmenbedingungen nicht entwicklungsfreundlich genug sind, dass man die nicht mehr so stark in den Fokus nimmt. Also ich nenne jetzt keine Beispiele für Länder, aber da gibt es Länder, also aus denen man weitgehend bis auf humanitäre Unterstützung vielleicht rausgehen muss. Und vielleicht auch bestimmte Sektoren, da muss man sich, glaube ich, auch noch mal angucken, wie war die Wirksamkeit in der Vergangenheit? Also was hat gut funktioniert? Also Gesundheit, glaube ich, ist ein Bereich, wo glaube ich, ein Konsens besteht, da darf man nicht rausgehen. Weil die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit in diesem Bereich so unbestritten positiv war. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo man durchaus sagen kann, okay, vielleicht kann der eine oder andere Geber sich da zurückziehen. Das ist nicht schön, aber es gibt eben keine Alternative. Also man muss, wenn man knappe Ressourcen hat, muss man überlegen, wofür man diese knappen Ressourcen einsetzt und muss dann harte Entscheidungen treffen.
Ja. Was ist denn dann wesentlich, Claudia Roth? Also das deutsche Engagement zu kleinteilig, zu viele Länder?
Noch mal, ich würde sagen, ich würde nicht so defensiv rangehen, sondern ich würde offensiv rangehen. Ich würde auch von Seiten des BMZ offensiv rangehen gegen diese Behauptungen, das ist nicht evaluiert worden, das ist alles gecheckt worden und sonst was. Und ich würde da wirklich sagen, wir brauchen eine Offensive. Und deswegen ist es doch verrückt, ich sag's nochmal, in einer Zeit, wo die Krisen immer mehr zunehmen, ausgerechnet in der Krisenbewältigung oder in der vorausschauenden Krisenprävention zu streichen. Es ist doch verrückt, wenn der Finanzminister, da war ich wirklich schockiert, als er den ersten Etat nur 25 vorgestellt hat, bei der Pressekonferenz sich hinstellt und sagt, es ist ein Erfolg, dass wir in der Entwicklungszusammenarbeit kürzen. Das ist kein Erfolg, sondern wir brauchen doch nicht jetzt eine Perspektive der Entwicklungszusammenarbeit angesichts dessen, was los ist in der Welt, die sagt, und wir kürzen weiter. Das geht ja weiter. Es gibt ja Pläne bis, ich glaube, 2029, dass weiter gekürzt wird. Anstatt zu sagen, so, wie verteilen wir, was sind die politischen Prioritäten in einem Haushalt? Noch einmal, so viel Geld gab es noch nie. Ich weiß, das sind auch viele Schulden und. Es gibt aber auch durch die Grundgesetzänderung zum Beispiel die Möglichkeit, dass das BMZ 462 Millionen, glaube ich, sind die Mittel, darf man gucken, dass ich nichts Falsches sage, 452 Millionen Euro, die unglaublich wichtig sind für die Ukraine, für die Situation in der Ukraine. Wir haben die Möglichkeit durch die Grundgesetzänderung, dass wir diese Mittel aus der sogenannten Bereichsausnahme, also in die Bereichsausnahme nehmen. Das gilt für diejenigen Staaten, die völkerrechtswidrig angegriffen sind. Dann würden diese Mittel nicht den BMZ-Haushalt belasten. Dann hätte das BMZ 452 Millionen mehr wieder im eigenen Haushalt und könnte vieles, wo jetzt gekürzt wird, wieder ein Stück weit auffangen. Also es ist eine politische Entscheidung.
Und viel Stoff noch für die nächste Haushaltsdebatte.
Ja, viel Spaß. Und wir haben jetzt viel über humanitäre Hilfe gesprochen. Das ist ja etwas, was im Auswärtigen Amt angesiedelt ist. Und da kann ich wirklich nur noch den Kopf schütteln. Wenn über 50% der humanitären Hilfe gestrichen werden sollen, in einer Zeit, wo die humanitären Krisen so massiv sind, wie vielleicht noch nie. Es ist für mich die komplett falsche politische Entscheidung. Ich bin als Opposition, als konstruktive Opposition bereit, alles dafür zu tun, dass da noch mal Veränderungen gibt, die tatsächlich spürbar sind und nicht nur so kleine Sahnehäubchen, sondern also, oder Placebos.
Einig ist sich die Runde, dass es am Verständnis für Entwicklungszusammenarbeit zu arbeiten gilt. Botschafterin Salazar Mejía, zum Schluss, würden Sie sagen, braucht es einen neuen Blick auf Entwicklungszusammenarbeit? Braucht es das neue Wort, um etwas auf eine neue Stufe zu heben?
Definitiv. Nicht nur ein neues Wort, sondern eine neue Art der Partnerschaft. Und wir selber machen uns auch Gedanken, weil natürlich wir davon betroffen sind und wir denken auch mit. Wir sind natürlich mehr ein Empfängerland als ein Geberland, aber selbst sage ich Ihnen jetzt ein Beispiel, sehr neu. Wir haben Deutschland angeboten durch diese Fachkräfte, diese Migrationspartnerschaft, dass wir 200.000 Euro von unserem eigenen Mittel zur Verfügung stellen, um 2.000 kolumbianische Fachkräfte innerhalb 4-5 Jahre hierher zu bringen. Warum? Um Wettbewerbsfähigkeit gemeinsam zu schaffen, auch in bestimmten Bereichen, wo für uns auch wichtig ist. Und es ist ordentlich und wir haben nicht die Gelegenheit, zum Beispiel für manche Physiker, für manche Leute auch Arbeitsplätze anzubieten, die für diese Menschen auch wichtig sind und die finden sie zum Beispiel in Deutschland. Also wir selber machen unsere Hausaufgabe, weil wir sehen, dass die Welt nun in Krisen kann man auch Lösungen finden und wir möchten gerne Lösungen finden, die auch mit unseren Partnern zu machen sind und Deutschland ist ein sehr wichtiger Partner und da werden wir mit Sicherheit auch einiges zusammen mit Ihnen ändern.
Bärbel Kofler, es wird sich etwas ändern müssen in der Entwicklungszusammenarbeit. Rainer Thiele hat gesagt, es braucht eine bessere politische Vermarktung. Gehen Sie damit?
Also Vermarktung folgt ja immer Inhalt. Also ich bin schon der Meinung, dass man mit dem Inhalt klar sortiert sein muss. Und ich finde, wir sind klar sortiert mit dem Inhalt. Ich habe es ja erläutert. Über die Begrifflichkeiten können wir streiten. Also ich habe bei mir in der Fraktion vor über 10 Jahren haben wir darüber diskutiert, mögen wir das Ministerium nicht Ministerium für internationale Zukunftsaufgaben nennen. Wäre auch ein schöner Titel. Ich glaube, es wird der ganzen Frage vielleicht sogar gerechter am Ende des Tages. Aber um das geht es gar nicht. Aber mit Vermarktung, ich glaube, wir müssen es besser erklären. Da bin ich dankbar, dass wir hier so eine Runde haben und das auch medial möglich ist. Denn ich sage mal so, es war auch nicht immer das Ressort, wo ganz viele Nachfragen kamen, ob wir in den Medien bitte hier einen Auftritt dazu machen könnten und irgendwas inhaltlich diskutieren könnten. Wir haben auf unseren sozialen Medien und auf der Homepage eine Reihe an Informationen, wo ich nur dafür werben kann. Schauen Sie mal auf der Seite des BMZ vorbei. Da stehen auch viele Dinge drin, die vielleicht mit dem einen oder anderen Mythos aufräumen, der leider in den letzten Jahren so durch die Landschaft gegeistert ist. Ja, wir müssen es besser erklären. Das ist auch richtig. Die Bürger haben Recht drauf, genau zu wissen, was wir machen. Aber wir können es erklären. Wir können auch die Projekte erklären, die gemacht werden. Wie Frau Botschafterin gesagt hat, fast alle Dinge im Bereich der finanziellen Zusammenarbeit und vieles im Bereich der technischen Zusammenarbeit sind auch Kredite, die zurückgezahlt werden. Das ist auch Teil der Wahrheit. Das möchte ich bei der Stelle auch mal sagen, weil nicht alles immer geschenkt ist, wie Sie zu Recht anmerken. Und auf der anderen Seite machen wir mit den Dingen, die wir als Zuschuss machen, die wir mit technischem Know-how machen, unglaublich viel, um für beide Seiten positive Entwicklungen anzustoßen oder globale Fragen zu lösen. Und das müssen wir mehr in den Mittelpunkt stellen und erklären, damit wir aus dieser Negativspirale, die von einigen wenigen wirklich in Richtung auf Verhetzung geht, wieder rauskommen und den Bürgern gut erklären können, was wir da tun. Und das können wir erklären.
Politische Vermarktung, Rainer Thiele, was ist das Positivste, was deutsche Entwicklungszusammenarbeit hervorgebracht hat und auch in Zukunft hervorbringen wird?
Das Positivste, dann darf ich ja nur eine Sache nennen. Also positiv ist erstmal, dass die deutsche Entwicklungszusammenarbeit schon, ich glaube, beigetragen hat, Leben zu retten und die Lebensumstände in vielen Ländern zu verbessern. Also das ist das eine. Und was die deutsche Entwicklungszusammenarbeit auch geschafft hat, das wurde auch schon in der Runde erwähnt, ist, sie hat sich eine Reputation erworben. Also das ist auch eine ganz wichtige Sache. Das geht dann schon wieder in das Politische rein. Also wenn ich jetzt in Afrika mit Leuten spreche, die da Verantwortung tragen, also die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, die GIZ, die KfW, das BMZ werden sehr respektiert. Also ich glaube, das kann man fast, wahrscheinlich nicht durch die Bank sagen, aber das kann man schon für viele Länder sagen. Und das ist eine ganz große langfristige Errungenschaft. Und die strahlt natürlich dann auch wieder ins Politische, möglicherweise, wenn es darum geht, Verbündete zu suchen, in welchen Foren auch immer, strahlt das zurück, würde ich sagen.
Deutsche Entwicklungszusammenarbeit steht vor tiefgreifenden Reformen. Wir haben angerissen, wohin dieser Weg uns führt, wo wir jetzt stehen. Herzlichen Dank an mein Podium. Das war das RBB 24 Inforadio Forum. Auf dem Podium Bärbel Kofler, die parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit von der SPD. Claudia Roth für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, dort entwicklungspolitische Sprecherin, ihre Exzellenzbotschafterin Kadir Salazar Mejia, Botschafterin von Kolumbien, und Rainer Thiele, Professor am Kiel-Institut für Weltwirtschaft, Direktor des Afrika-Initiativ-Instituts dort. Mein Name ist Sandra Schwarte. Herzlichen Dank Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.